Heute zu Gast bei Behind the Sea Sophie-Therese Ebert. Sophie ist CFO bei der SHW AG. Das ist ein Traditionsunternehmen aus Aalen. Dort habe ich sie besucht und die SHW AG entwickelt und produziert zum Beispiel unter anderem CO2-optimierte Pumpen, Motor- und Antriebskomponenten sowie Hochleistungsbremsscheiben für die internationale Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Mit rund 1800 Mitarbeitenden weltweit erwirtschaftet SHW einen Jahresumsatz von gut 500 Millionen Euro und ist damit einer der zentralen Player im industriellen Mittelstand mit globaler Präsenz. Ich habe mich mit Sophie unterhalten, wie wird man eigentlich CFO in so einem traditionsreichen Unternehmen, was hat man davor gemacht, wie sieht der Alltag aus und was hat sie für Karriere und Management, Tipps und Learnings für uns. Also hört den Podcast unbedingt bis zum Schluss durch. Ich freue mich wie immer, wenn ihr ja die Episode liked, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns ein Abonnement da lasst und wenn ihr natürlich weitererzählt, wenn ihr jemanden bei euch im Netzwerk habt, der die Episode auch hören sollte. Ich bin Franz Kubilum, das ist Behind the Sea und los geht's mit Sophie-Therese Ebert. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Sophie, willkommen im Podcast.
Danke dir, danke, dass du hergekommen bist. Ich freue mich.
Ja, unbedingt. Sag doch mal gleich, wo wir heute sind und was du machst.
Genau, wir sind bei der SHW AG. Wir sind Automobilzulieferer mit Sitz in Aalen. Also wir sind hier in Aalen. Wir haben mehrere Standorte, aber das ist hier der Hauptsitz. Mhm. Und ich bin der CFO hier seit fast einem Jahr.
Nicht schlecht. Sehr cool. Da gehen wir natürlich später noch ein bisschen mehr auf deine Rolle ein. Aber sag uns erstmal, SHW, was macht ihr genau?
Genau, wir sind klassische Automobilzulieferer. Wir liefern die großen OEMs, alle, die Rang und Namen haben, zählen hier mit zu den wichtigsten Pumpenlieferanten. Also wir stellen Pumpen her, aber auch Sinterteile. Hier in Aalen ist die Pulvermetallurgie, sind auch Zulieferer praktisch von uns selber zum Teil, 50%, und machen Leichtbau-Bremsscheiben.
Okay, verstanden.
Also das sind unsere drei Bereiche, die wir haben.
Verstanden. Das heißt, der gute Zuhörer, die gute Zuhörerin kommt mit euch höchstwahrscheinlich in Kontakt, wenn man im Auto sitzt und Auto fährt, oder?
Genau, richtig. Also jetzt auch sehr, sehr große E-Flotte, also auch Thema Transformation für uns natürlich wichtig, wird gerade mit unseren Pumpen ausgestattet und da findet auch unsere Transformation aktuell statt. Also wir versuchen wirklich ein Systemlieferant zu sein, heißt nicht nur die Pumpen herzustellen, sondern auch alles ein bisschen mit außenrum, also ein Ölfilter mit dazu, ein Ölsumpf mit dazu. Und einfach so, dass wir so ein Gesamtkonzept dem OEM präsentieren können, eben erspart sich damit auch natürlich die Anzahl an Zulieferern und das macht es dann attraktiv entsprechend.
Okay, verstanden. Wie seid ihr so ungefähr aufgestellt? Sind das bei euch so Produktlinien, nachdem ihr auch sortiert seid, irgendwie zum Beispiel Pumpen, Pulvermetallurgie? Leichtbau.
Genau, also wir haben jetzt hier in Aalen, wie gesagt, die Pulvermetallurgie. Dann in Bad Schussenried ist unsere Pumpensparte, würde ich es mal so nennen, okay, oder unser Geschäftsbereich Pumpen.
Ja.
Der hat einige Standorte. Also wir haben noch einen weiteren Standort in Rumänien, das ist eine verlängerte Werksbank. Hatten auch noch einen Standort, einen Pumpenstandort in Kanada, in Brasilien und in Kunshan, China. Und dann für den Bremsscheibenbereich haben wir einen Standort in Tuttlingen-Neuhausen und auch einen weiteren in China in Haimen.
Wow, okay, also auf jeden Fall globaler Fußabdruck, oder?
Genau, globaler Fußabdruck. Es war auch immer die Strategie Local to Local. Also wir haben auch viele Programme mit den großen OEMs, wo wir zum Teil eben direkt in China beliefern, aber dann auch für den europäischen Markt. Und das ist, da ist unsere wirklich globale Strategie ein sehr, sehr gutes Kriterium zur Auswahl auch für den OEM, ja.
Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die eine Transformation macht. Das heißt, also Pumpen und Bremsen muss man ja immer noch im Auto irgendwie, ja. Das heißt, ihr habt ja noch mindestens mal eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall für die E-Flotte. Ist trotzdem, wie groß würdest du die Transformation einschätzen von jetzt eben, ja, von einem Auto, was mit Sprit fährt, zu einem Auto, was elektrisch fährt? Auf eurer Seite?
Also ich würde mal sagen, aktuell merken wir noch ganz stark das Thema Verbrenner.
Ja, okay.
Also wir haben wirklich auch viele Laufzeitverlängerungen. zum Teil wussten die OEMs auch gar nicht, denke ich, wo sie hinlaufen wollten. Oder okay. Ja, also man merkt ja auch immer wieder den Wandel, doch wieder mehr Verbrenner, Hybridautos. Also da ist man sich nicht so ganz klar und einig und selbst die Gesetzgebung außenrum ändert sich ja immer wieder. Ja. Bei den Bremsen ist natürlich die Euro 7-Norm wichtig für uns, was das Thema Feinstaubreduzierung angeht. Das heißt, da forschen wir natürlich auch weiter, entwickeln viel. Das heißt, eine spezielle Beschichtung auf den Bremsscheiben ist ein wichtiger Faktor. Und im Pumpenbereich, ich meine, auch eine Batterie muss gekühlt werden in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es ist vielleicht die Anzahl der Pumpen weniger, aber deswegen auch die Transformation von uns zum Systemlieferanten, um uns dort eben auch den Antriebsstrang zu sichern, sodass wir wirklich aufgestellt sind, egal was für ein Antriebsstrang, wir sind mit dabei.
Genau. Sehr gut, ja, ist schon mal eine gute Einstellung. Kannst du so ein paar Eckdaten sagen? Also vielleicht alles, was man natürlich kommunizieren kann, was öffentlich ist, Größenordnung, Unternehmen etc.?
Genau, also die SAW zählt wirklich mit zu den ältesten Industrieunternehmen. Ja, uns gibt es seit 1365. Wow. Ich glaube, darauf kann man wirklich mehr als stolz sein. Ursprünglich haben wir begonnen mit dem Abbau von Eisen, Erz und Verhüttung. Es gab sogar mal einen Prototypen an Auto, wo wir gebaut haben. Zufällig habe ich den sogar mal gesehen im ZF-Museum in Friedrichshafen. Also war ich sogar richtig erstaunt, dass ich da ein SAW-Auto gesehen habe.
Wahnsinn, ja.
Das war toll, ja. War aber nur ein Prototyp. Und schlussendlich, zwischendurch auch mal an der Börse. Deswegen sind noch relativ viele Informationen bei uns auf der Homepage ersichtlich. Sind aktuell nicht mehr an der Börse, gehören zur Pankel AG, die wiederum zum Pira-Konzern gehört. Und ja, umsatzmäßig liegen wir so um die 500 Millionen, 1700 Mitarbeiter aktuell.
Okay. Ja, man merkt schon, es ist so ein klassischer Hidden Champion Mittelstand, sozusagen, wenn man hier reinfährt, sieht man auch relativ schnell irgendwelche Schilder von euch und dann einen ganz großen Parkplatz und das kenne ich natürlich aus meinem Podcast, das sind ja viele Unternehmen so.
Ja.
Das heißt, es prägt hier wahrscheinlich auch die ganze Region Aalen.
Ja. Also SAW kennt man hier einfach. Definitiv, selbst unsere Wirtschaftsprüfer, die hier vor Ort sind, die Partnerin hat früher hier ihr während der Studienzeit ihr Praktikum oder halt ihre Ferienarbeit gemacht, ja, selbst die kennt das Unternehmen einfach von klein auf. Das heißt, der hier in der näheren Umgebung wohnt, der kennt SAW. Ja.
Sehr cool. Dann beschreib mir noch ein bisschen deine Rolle. Also du hast ja schon gesagt, CFO. Was liegt da alles bei dir? Was sind deine Aufgabenbereiche?
Meine Aufgabenbereiche sind klar klassisch Finanzen, Controlling, Steuern, Treasury. Das normale Aufgabenpaket, würde ich sagen. Und zusätzlich bin ich auch verantwortlich für Legal und HR.
Okay, verstanden. Super. Ja, du, also wenn man sich natürlich noch mehr mit SAW beschäftigen möchte, wir haben unten dann Links im Podcast, da kann man sich mal eure Website anschauen oder noch irgendwie ferner ein bisschen angucken. Ist ja auch immer spannend zu erfahren, wo die Leute hier im Podcast dann arbeiten und wie die Firmen etc. aussehen. Gucken wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Fang doch mal ganz am Anfang an mit deiner beruflichen Karriere oder auch schon vorher, wenn man das wissen muss. Und dann gucken wir uns mal an, wie du CFO geworden bist.
Ja, also prinzipiell muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr früh bei mir anfangen, so ungefähr als 10-jähriges Mädchen.
Okay.
Ich habe immer meinen Vater bewundert, der hatte auch eine Finanzführungsrolle bei der Audi AG in Ingolstadt, also ich komme ursprünglich aus Ingolstadt und ich habe gesagt, ich will immer Chef von meinem Papa werden. Chef von meinem Papa wollte ich werden, ja. Das heißt, natürlich dann war auch klar, was sich irgendwann mal dann abzeichnet, nämlich ein Studium der BWL. Habe ich dann auch gemacht, habe studiert in Augsburg, ganz klassisch. Betriebswirtschaftslehre war noch der letzte Studienjahrgang mit Diplom. Nach mir war dann eben der Master. Bei mir war dann im Studiengang auch automatisch der Bachelor schon mit integriert. Das war so eine Übergangsphase.
Okay.
Aber irgendwie bin ich schon auch noch stolz, ein Diplom, ein klassisches altes Diplom zu haben, Diplomkauffrau. Und habe dann während meinem Studium immer wieder schon verschiedenste Praktika gemacht, um rauszufinden, wo ich denn mal hin möchte. Und da hat mich das Thema Wirtschaftsprüfung extrem interessiert. Und bin dann nach dem Studium in die Schweiz zur KPMG gegangen und stand dort in Zug. Und habe dort klassisch die WP-Karriere gestartet, würde ich mal sagen, vom Assistant bis zum Assistant Manager, alle Stufen durchlaufen. Und dann ging es eben irgendwann mal darum, auch mit meinem jetzt Mann, wo verschlägt es uns hin? Bleiben wir in der Schweiz? Auch Thema Familie und so weiter. Oder gehen wir zurück nach Deutschland? Und dann war dann schon irgendwann recht schnell die Entscheidung klar, wir gehen zurück nach Deutschland. und habe dann bei einem Feuerwehraufbauhersteller in der Nähe von Heidenheim die Konsolidierung praktisch übernommen und wurde dann dort relativ schnell gefragt, ob ich nicht die Finanz- und Rechnungswesenabteilung übernehmen möchte. Es war ein schneller Schritt für mich, aber ich hatte ein sehr, sehr hohes Vertrauen von dem damaligen CFO in mich und ich habe gesagt, ja komm, wage ich einfach den Schritt, ja, weil dort war schon viel im Umbruch auch und eben der damalige Stelleninhaber war schon etwas älter, konnte kein Englisch, IFRS-Bilanzierung war so ein Thema und lief halt dann in der Hinsicht einfach nicht gut und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es. Ja, ich habe Unterstützung von meinem damaligen Chef gehabt, aber auch aus dem Team und habe deswegen den Schritt gewagt und dann irgendwann nach einer Zeit, ja, hat einfach die Struktur nicht mehr so ganz für mich in dem Unternehmen gepasst, einfach aufgrund des Eigentümers, waren chinesische Besitzer. Und bin dann durch Zufall eigentlich an den damaligen CFO der SAW geraten. Und wir haben uns ganz locker kennengelernt und dann war eigentlich relativ schnell für mich die Entscheidung wirklich klar, nach 7 Jahren den Feuerwehraufbauhersteller zu verlassen und bin dann zur SAW gekommen. Erstmal in der Funktion der Leitung der ganzen Finanzabteilung, also Finanzen Controlling. Und bin auch da sehr, sehr schnell gefragt worden, ob ich denn Lust hätte, für 2 Standorte in Deutschland in die Geschäftsführung zu gehen. Das war so ein Schritt, wo ich mir dachte, wow, auch wieder relativ schnell, aber ich habe gesagt, die Chance, die muss ich einfach wahrnehmen. War dann natürlich schon auch viel Abstimmung mit der Familie, weil ich habe einfach auch 2 kleine Kinder. Und da braucht es den Support, den Rückhalt von der Familie, vor allen Dingen von meinem Mann. Haben viel abgewägt, pro, contra. Und dann gesagt, komm, nee, die Chance, wer weiß, wie oft die noch kommt. Ich gehe in die Geschäftsführung. Und dann, ich würde mal sagen, 1/2 Jahr später ist eben der damalige CFO in ein anderes Unternehmen gewechselt und hat mich dann als Nachfolge vorgeschlagen. Und unser CEO hat mich dann auch direkt eigentlich gleich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und auch da wieder viel Pro, Contra mit der Familie zusammen abgewägt. Würden wir das hinbekommen, schaffen? Und dann war eigentlich dann schon die Entscheidung klar. Ich gehe den Schritt und habe ihn auch nicht bereut bis jetzt. Und ja, auch hier im Vorstand, wir sind einfach ein tolles Team. Und das hilft ungemein. Wir lernen sehr viel voneinander und also.
Sehr cool. Wie ist denn euer Vorstand aufgebaut? Wie viele Leute seid ihr da?
Wir sind zu dritt. Es gibt den CEO, der vor allen Dingen für Vertrieb mit zuständig ist, Entwicklung, die Bereiche. Dann haben wir den COO, der ist für die Auslandsgesellschaften und Einkauf, Operations-Themen eher zuständig und dann mich als CFO.
Okay, verstanden. Hattest du dann auch, weil du sagtest, als 10-jähriges Mädchen wolltest du schon Chefin werden von deinem Papa damals, aber halt Chefin allgemein. War das dann auch durchgängig oder war das einfach nur so Kindheitsthema, was man gesagt hat? Oder war auch wirklich dann Studium und dann die Zeit in der Wirtschaftsprüfung immer das Ziel, auch noch da irgendwann Geschäftsführerin zu werden?
Geschäftsführer nicht. Also es war immer das Ziel von meinem Dad, Chef zu werden. Ja.
Okay.
Der ist aber dann blöderweise während meines Studiums in Altersteilzeit gegangen. Also das Ziel konnte ich leider nicht ganz verfolgen. Aber unabhängig davon habe ich natürlich schon gesagt, naja, wenn man nach dem Studium in der Wirtschaftsprüfung anfängt, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Sprungbrett, um irgendwann in der Industrie auch weiterzukommen. Dass es dann bis zur Geschäftsführung oder jetzt auch zum Vorstand gleich gereicht hat oder ich es bis dahin geschafft habe, das ist, denke ich, auch ein Zusammenspiel vieler Situationen, die sich einfach so ergeben haben. Also sehr viel Zufall auch dabei, ja.
Okay. Warum hast du dich besonders für Wirtschaftsprüfungen interessiert? Also was hat dich daran gereizt oder wusstest du das überhaupt schon, bevor du gestartet bist, dass du dich dafür interessierst?
Nein. Also nee. Ja, doch, durch meine Praktika.
Okay.
Genau, auch da hat mir eigentlich den Hinweis damals mein Vater gegeben. Okay. Der hat dann, PwC hat damals Audi geprüft und wir haben da einfach mal angefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Bin dann nach Hamburg zu einem Praktikum, 6 Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das macht total Spaß, in andere Unternehmen reinzuschauen, zu schauen, was haben die für Prozesse, wie sind die aufgestellt. Die Abwechslung war enorm und einfach auch wie die Teams dort agiert haben. Also wirklich sehr, sehr viel Zusammenhalt, viel Offenheit. Man wird gleich mit an die Hand genommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich gesagt, das könnte ich mir prinzipiell nach dem Studium einfach vorstellen.
Okay, verstanden. Und dann hattest du ja schon gesagt, du bist dann zu dem Feuerwehraufbauhersteller. Warst du da auch schon Geschäftsführerin?
Nein.
Nee, dann noch nicht. Da warst du dann quasi Leitung für die kaufmännischen Bereiche?
Für die Finanz- und Rechnungswesenabteilung, genau.
Okay, das war wahrscheinlich auch schon eher ein älteres Industrieunternehmen, oder? Das war jetzt nicht wahrscheinlich so mit PwC zu vergleichen, wo eigentlich gefühlt nur junge Leute, dynamisch, alle ehrgeizig, alle wollen was erreichen. Nicht, dass man natürlich im Mittelstand oder in den Industrieunternehmen nicht ehrgeizig ist, aber es ist ja schon eine ganz andere Kultur, oder?
Ganz anders. Ja, also wirklich auch so diesen Speed, den gab es dort nicht. Ja. Da waren dann viele, sind seit 25, 30 Jahren im Unternehmen, auch hier. Prinzipiell ist das eigentlich eine super Sache. Ja. Also wirklich die Erfahrung, die manche Leute dann mit sich bringen, ist immens. Aber um nach vorwärts zu kommen, Prozesse zu verändern, sehr schwerfällig. Und bis man da wirklich mal alle an die Hand genommen hat und sie auch dazu motiviert, was zu ändern. Mhm. Damals bei dem Feuerwehraufbauhersteller war es dann wirklich auch die Einführung von SAP oder mal weg kommen vom Bargeld, dass die Service-Monteure zur Kasse laufen mit ihrem Zettel und sagen, ich hätte gerne 25,80 Euro ausbezahlt. Ja, also das ist natürlich schon mal was ganz anderes gewesen und war ein enormer Aufschrei, als das dann wirklich geändert wurde und alles dann doch mehr ein System und kein Bargeld. Und das ist schon komplett anders, ja.
Ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Also warst du da dann erst, weiß ich nicht, enttäuscht oder warst du vielleicht sogar froh, dass die Kultur anders ist oder wie war das?
Nö, ich würde sagen, das nimmt man ja, einfach an und schaut, dass man entsprechend dran arbeitet, ja, dass man an den Prozessen arbeitet. Und das wiederum ist ja auch das, was Spaß macht, ja, dass man Sachen bewegen kann, Dinge ändern kann und sich nicht auf das ausruht, sage ich mal, was einfach da ist und das läuft schon irgendwie, weil dann verliert man den Anschluss.
Okay, ja klar, macht Sinn. Wenn du jetzt so zurückguckst auf die Karriere, was sind denn so Sachen, wo du sagst, das waren für dich einschlägige Meilensteine oder Learnings, wichtige Zeitpunkte irgendwie in der Zeitlinie?
Also immer wieder wichtige Learnings eben auf sich zu vertrauen. Vielleicht auch immer wieder mal sich jetzt in Erinnerung zu rufen, man kann das, ja, aber man ist auch nicht alleine. Wirklich auch das Vertrauen, was andere Leute in einen geben, anzunehmen und den Personen dann auch zu zeigen, ihr lagt richtig. Ein Beispiel jetzt bei dem Feuerwehraufbauhersteller, mein damaliger Chef, als ich dann hier zur SAW gekommen bin und dann in die Geschäftsführung, dann wir haben noch so eine kleine Gruppe und dann habe ich das geschrieben und dann hat er gesagt, ich habe es schon immer gewusst. Und dann ich so, okay, gut, hast du es vor mir gewusst, ja. Aber da war halt dann schon das, gewisse Leute sehen ja auch mit ihrem Erfahrungsschatz, denke ich, auch Potenzial in manchen. Und das ist jetzt für mich auch so ein Thema, wo ich sage, das ist wichtig für mich, dass ich sowas weitergeben kann. Das heißt auch, wenn ich Potenzial sehe in Leuten, in meine Mitarbeitern, dass ich die auch entsprechend stärke und fördere, damit auch die einen gewissen Pfad einschlagen können, wo man sich denkt, die können nochmal 2, 3, 4 Schritte weiter kommen, wie sie es aktuell sind. Ja.
Okay, verstanden. Irgendwie hat sich dann irgendwo so auf dem Weg mal auch angefühlt, dass man nicht nach vorne kommt, sondern dass man vielleicht einen Schritt zur Seite macht oder einen Schritt zurück, um dann wieder Schritte nach vorne zu machen oder wie auch immer?
Ja, würde ich sagen, jetzt nach der Wirtschaftsprüfung. Also da war wirklich so ein Punkt, da bin ich einmal ins Gefühl für mich persönlich ins Stocken geraten. Denke, das war auch so ein Punkt, wo es mir aber die Entscheidung einfacher gemacht hat, zu sagen, okay, wir gehen wirklich zurück nach Deutschland.
Okay.
Und schlussendlich war das eigentlich rückblickend eigentlich das Richtige. Ja, es war einfach, in dem Moment hat sich's nicht gut angefühlt, aber es hat dazu geführt, dass ich bei dem Feuerwehraufbauhersteller gelandet bin, dann auch relativ schnell in eine Führungsrolle übernommen habe und dann eben auch schlussendlich jetzt da bin, wo ich bin. Ich denke, das hat dann schon irgendwie, auch wenn es viel Zufall ist, aber es hat dann schon auch seinen Grund vermutlich gehabt, warum es damals einfach so war, wie es war. Und war dann einfach rückblickend dennoch gut.
Okay. Hast du dir oder setzt du dir dann auch immer so Ziele irgendwie jährlich oder irgendwie so bezüglich Karriere oder halt dann berufliches Feld?
Karriere nicht, aber persönlich natürlich klar, wie wir hier im Unternehmen weiterkommen, habe ich einen großen Katalog an Zielen, wo ich mir setze, aber auch mit einer Abstimmung mit den anderen Vorstandsmitgliedern, wo wir dann auch wirklich in unseren Sitzungen das auch einmal zusammen besprechen, wo wollen wir hin in dem Jahr, und klar, die Ziele werden dann auf die einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen runtergebrochen, weil ich denke, es ist schon wichtig zu wissen, wo man hinlaufen möchte. Man braucht ein Ziel vor Augen. Und gerade im Finanzbereich ist das schon essentiell. Und wie gesagt, man will ja nach vorne kommen. Man will das Unternehmen nach vorne bringen. Das SAW gibt es einfach schon so lange.
Ja, total.
Also,
wird einen Grund haben, ja.
Genau, es wird einen Grund haben. Und den Grund möchte man natürlich auch weitergeben und den Mitarbeitern signalisieren, eben, dass wir hier einfach wirklich auch weitermachen und vorwärts kommen und was erreichen.
Okay. Und so persönlich für dich selbst, setzt du dir da gar nicht so, bist du nicht so eine Person, die sich dann so einmal im Jahr irgendwie Ziele setzt oder so? Jetzt haben wir ja gerade einen Jahreswechsel gehabt vor ein paar Wochen. Gar nicht so sehr?
Nein, eigentlich.
Okay,
nein.
Ja, spannend.
Das ist wirklich eher so, wie kommen wir als Team, als Unternehmen voran? Jetzt persönlich habe ich ja schon relativ, also ich habe eigentlich Gefühl für mich jetzt erstmal alles erreicht. Ja, ich bin in einem Vorstandsposten, wo ich eigentlich, was gar nicht mein Ziel war.
Ja, stimmt.
Und ist eigentlich schon mehr, wie ich mir mal erhofft habe. Und da fühle ich mich jetzt auch sehr, sehr wohl. Also und würde da jetzt aktuell auch nichts dran ändern wollen. Ja,
ja klar, ist ja super. Nee, du müsstest dann deinen Vater noch anstellen hier irgendwo wieder.
Ja, ich glaube, er genießt sein Rentendasein.
Ja gut, nachvollziehbar. Okay, cool. Also sehr spannend auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal auch zu der Situation. Gucken wir mal so ein bisschen auf deinen Alltag, weil wenn du dir keine Ziele setzt, du hast bestimmt so einen, sag ich mal, Alltagsthemen, die ja auch irgendwie dazu führen, dass man dann erfolgreicher ist oder nicht. Und gerade sind es ja meistens die kleinen Sachen, die man so täglich richtig macht, die sich dann auch über die Jahre akkumulieren, die dann auch dazu führen, dass man von anderen Leuten gesehen wird und dass man ja auch erfolgreich in dem ist, was man macht. Führ uns mal durch so einen Tag und achte besonders so auf die Themen, vielleicht, die dir jetzt natürlich sind, aber die vielleicht von außen betrachtet her so Erfolgsgeheimnisse oder Routinen sein könnten.
Also ein Erfolgsgeheimnis ist mit Sicherheit, ich würde mal auch schon sagen, Art-Work-Life-Balance, also das Thema Familie. Dass man da einfach den Rückzugsort hat, sich wieder erden kann, weil extrem wichtiger Punkt für mich. Familie ist wirklich, steht mit an oberster Stelle. Und ja, mein Alltag ist wirklich, in der Früh bin ich Mama. Ich stehe sehr, sehr früh auf, damit ich schon gerichtet bin. Und dann wird erstmal Essen gemacht für die Kinder. Und dann wird das Essen für die Kita gepackt. Und dann werden die Kinder geweckt und angezogen. Und bis ich da mal wirklich loskommen, ist schon relativ spät. Also ich lege auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich meine Kinder in die Kita bringe.
Okay.
Einfach, um noch Zeit mit ihnen zu verbringen. Und dann habe ich eben die Fahrt hier in die Arbeit, wirklich eine halbe Stunde. Und da ist dann wie so ein Schalter, der sich dann umlegt. Und in der Arbeit gibt es dann wirklich, es gibt bestimmte Tage, da sind sehr, sehr viele Jobfix, wo bestimmte Themen einfach abgearbeitet werden. Mhm. Aber dann eben auch die Ziele, die man sich gesteckt hat, schon mal aktiv anzugehen, zu verfolgen, um eine Strategie zu erarbeiten, wo will ich denn wann, mit welchem Ziel, wie weit sein. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten aber auch auf sich zu gucken. Also Thema Sport ist mir wichtig. Versuche ich irgendwie, und selbst wenn es 8, 9 abends ist, dann doch noch mal wenigstens ein bisschen was zu machen. Weil ich denke, wenn man ausgeglichen ist mit der Familie, sich einigermaßen fit hält, gesund bleibt, dann hilft es ja im Arbeitsalltag mehr als. Also einfach auch, um da klar zu sein, fit zu sein, so wenig krank wie möglich zu sein. Und das ist das, was dann wirklich auch im Arbeitsalltag, denke ich, einen ja, vorwärts bringt.
Total. Wann stehst du auf in der Früh?
So kurz nach 5.
Kurz nach 5, okay. Das heißt, und dann gehört der Morgen, ja, hast du gesagt, deine Familie, Kindern. Schaust du da schon in die Mails? Oder lässt du
ab und zu, ja.
Ja, okay.
Aber ab und zu, wenn ich dann gerade, wenn das Porridge, wir hatten es vorhin ja ganz kurz, was ich frühstücke.
Ja, genau.
Wenn das Porridge gerade vor sich hin kocht ein bisschen, dann schaue ich schon die ersten Mails kurz an, vor allen Dingen, wenn meine Kinder noch schlafen.
Okay.
Ja, aber sobald die wach sind, dann ist der Fokus wirklich auf die Kinder. Und dann geht's wirklich los. Manchmal schon auf der Autofahrt dorthin, wo dann die ersten Telefonate geführt werden in die Arbeit. Aber dort ist wirklich der Fokus auf daheim.
Okay, ja. Also ich denke auch, dass man sich, wenn man den klaren Grenzen halt sozusagen hat im Alltag, dass es schon wichtig ist und dass man dann auch, man sagt ja immer dieses Timeboxing-Prinzip, ne? Man braucht immer so lange, wie man sich halt die Timebox halt setzt. Ne? Das war früher im Studium so, da hat man so lange, wie man sich halt Lernzeit genommen hat, da hat man dann halt da die Prüfung geschrieben. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird heutzutage, weil ja die Grenzen aufweichen in die Arbeit. Das heißt, du kannst jederzeit online sein, du kannst jederzeit arbeiten, erreichbar sein und irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt produktiver macht dadurch, sondern ich habe das Gefühl, es weicht dann eher auf und man nimmt sich dann halt mehr Zeit für die Sachen.
Richtig, also sehe ich genauso. Vor allen Dingen, wenn ich hier vor Ort bin, also wenn ich wirklich richtig nicht im Homeoffice arbeite, sondern hierher fahre in die Arbeit, dann sind die Grenzen klarer. Wenn ich im Homeoffice bin, habe ich das Gefühl, der Tag ist deutlich länger. Ich bin länger erreichbar. Der Laptop ist immer noch an, selbst wenn die Kinder schon aus der Kita da sind. Dann macht man doch nochmal schnell 2, 3 Telefonate, weil ich habe es ja noch gar nicht geschafft, runterzufahren, den Laptop. Da sind die Grenzen durchaus viel, viel weicher. Ja. Und da ist der Tag deutlich länger.
Ja, das sehe ich auch so. Okay, spannend. Wenn du dann weiter so durch den Tag gibt es irgendwelche Sachen, die auch feste Routinen sind? Hast du dann nochmal irgendwie Zeit für dich blockiert oder ist der Kalender weitestgehend fremdbestimmt, sag
ich mal? Ich versuche mir Blocker zu setzen, ja. Meistens sind das aber leider genau dann die Termine, die für Sachen, die brennen, dann meistens genutzt werden. Aber ich versuche es. Es funktioniert aber nicht oft, ja. Es funktioniert nicht oft. Okay. Da muss ich wahrscheinlich, vielleicht wäre das so ein Ziel, ein neues Ziel für mich, da noch mehr dran zu arbeiten, dass ich da wirklich mich 1, 2 Stunden mal komplett rausnehme und bestimmte Themen abarbeite. Aber ja, manchmal ist die Situation dann so am Brennen, dass es dann einfach schnell gehen muss. Ja. Okay.
Wie organisierst du dich selber? Also so Thema Selbstmanagement. Bist du jemand, der noch Bücher, Notizbücher, To-Do-Listen?
Ja, also ich bin ein stark strukturierter Mensch. Wirklich viele, viele To-Do-Listen zum Abhaken. Ich finde, das ist auch motivierend für einen selber, wenn man die Chance hat, was abzuhaken.
Ja.
Dass man einfach mal sieht, okay, jetzt werden 1, 2, 3 Themen, die haben wir wirklich erledigt, die haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das bin ich, sehr, sehr strukturiert. Switch zwischen ganz vielen To-Dos in meinem Outlook, wo dann immer wieder mal hochpoppen, aber auch ganz klassisch auf dem Zettel, wo neben mir am Laptop liegt, wo ich was rumkritzel und dann nachher durchstreiche, wenn es erledigt ist, ja.
Okay. Wie schirmst du dich ab vor so Notifications, egal ob das jetzt beruflich oder private Themen sind, man hat ja wie gesagt durchs Handy und auch auf dem Laptop überall News, Ding, 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 ne? Es geht die ganze Zeit irgendwas. Schirmst du dich dagegen ab oder?
Ich habe ganz, ganz wenige so Push-Sachen. Ich bin auch gar kein Fan von den Apple Watches und so weiter, weil ich glaube, wenn es die ganze Zeit am Handgelenk vibrieren würde, da würde ich durchdrehen. Okay. Deswegen so wenig wie möglich Einflüsse von außen. Es gibt dann noch genügend Zeit dann auch am Wochenende, wo man sich mal mit den Themen beschäftigen kann. Aber ich versuche so wenig wie möglich Push-Meldungen überhaupt zu haben, ja, okay. Um nicht abgelenkt zu sein. Ja.
Verstanden. Was ist so deine Hauptquelle für Weiterbildung und also dann up-to-date zu bleiben?
Schon viele Newsletter, also klar, auch klassisch von KPMG und die Themen. Aber ich lese auch viel so Wirtschaftszeitschriften oder Industriemagazin mag ich ganz gerne. Sind dann immer ganz tolle Sachen drin. Oder eben dann auch auf der Autofahrt Podcasts.
Okay, genau. Sehr gut. Cool, interessant. Wenn du jetzt so an die aktuelle Zeit denkst, was gibt es irgendwas, wo du besonders viel Chance oder Chance drin siehst für uns oder auch generell beruflich?
Also ich würde jetzt mal sagen, vor allen Dingen auch Chance jetzt auch für die SAW. Ja, das Marktumfeld ist sehr herausfordernd aktuell. Ich sehe es jetzt für die SAW wirklich als Chance, weil wir, denke ich, den Schritt der Transformation sehr, sehr gut gemacht haben und einfach breit aufgestellt sind. Und ich denke, dass es doch eine Marktbereinigung geben wird und wir davon schlussendlich profitieren werden. Und so dann auch die Chance geben, hier im Umkreis eben Aalen, Bad Schussenried, Tuttlingen, dass wir einfach noch wirklich ein Arbeitgeber sind, ein sicherer Arbeitgeber, wo ja, den Leuten hier vor Ort einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann, ja. Und ich sehe das, auch wenn es herausfordernd ist, ich bin da sehr optimistisch, dass wir da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch immer in herausfordernden Umfeld werden dann Gewinner gemacht. Ne? Das ist nicht so, dass, wenn alles läuft, dann kann es ja jeder, könnte man sagen. Ne?
Auch absolut,
so,
ja.
Auch wenn es ein bisschen arrogant klingt so, gerade von mir jetzt vielleicht auch als eher junge Person, aber ich finde auch, also in herausfordernden Umfeld werden Gewinner gemacht und das ist halt gerade aktuell einfach herausforderndes Umfeld.
Ganz klar, ja.
Ja. Gibt es irgendwas, was dir vielleicht auch Sorgen macht, wo du sagst, da weiß ich noch nicht so genau, ob wir da schon eine Lösung für haben?
Sorgen mache ich mir eigentlich nicht. Ich sehe in allem wirklich eine Chance. Es sind Herausforderungen, die man meistert. Ja. Aktuell ist es wirklich, kann von Tag zu Tag auf einmal irgendwas Neues hochpoppen, wo man sagt, oh Gott, jetzt haben wir wieder einen neuen Agenda-Punkt auf unserer To-Do-Liste, ja, der sehr, sehr schnell gehandelt werden muss. Aber ich denke jetzt eben, die Teams oder das Team, was man sich aufgebaut hat, ist so gut und so aufeinander eingespielt, dass das Hand in Hand geht und wir da wirklich so schnell drauf reagieren können, dass ich da keinerlei Bedenken habe.
Sehr cool. Ja, gibt es irgendwas, jetzt hören hier Leute zu, die sind auch in deiner Rolle oder in einer ähnlichen oder einer anderen Industrie, aber in der gleichen Rolle. Gibt es irgendwas, was ich dich vergessen habe zu fragen oder was du noch gerne ansprechen möchtest?
Also ich denke, wenn man wirklich in so einer C-Level-Position ist, ist das A und O das Team, was man unten drunter hat. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich auch in ein Unternehmen neu reinkommt, sich das Team sehr, sehr genau anzuschauen. Mhm. Wie sind die aufgestellt? Wie ist die Harmonie innerhalb des Teams? Wie dynamisch ist das Team? Wie viel Lust haben die, mit dir was Neues zu machen, Prozesse zu ändern, digitaler zu werden? Klar, jetzt auch das Thema KI und so ist ein großes Thema. Und wirklich so sich das Team aufzubauen, in das man vollstes Vertrauen hat, um dann eben auch Zeitfenster zu finden, strategisch zu arbeiten, was das Unternehmen dann auch wieder nach vorne bringt.
Verstanden. Okay. Wie machst du das? Ist das in Direktgespräch mit den Einzelleuten oder,
ja,
oder machst du Offsites oder Team-Events oder solche Sachen? Wie gehst du da vor?
Also vor allen Dingen wirklich face-to-face, also ein Vier-Augen-Gespräch. Mache ich viel, mache ich auch mit meinen Direct Reports, auch einmal wöchentlich gibt es immer einen Showfix. Aber auch, ja, ich lege sehr, sehr viel Wert drauf bei Neueinstellungen auch, sich da sehr, sehr gut kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, dass ich relativ schnell rausfinde, passt die Person zu mir und zum Team oder eben nicht. Okay. Das ist meist eins der Hauptkriterien für Go oder nicht Go.
Wie machst du das? Ist das ein Gefühl oder
hast du das? Ein Gefühl.
Okay, ja, tatsächlich. Ja.
Das ist einfach ein Gefühl, ja.
Okay, ja, spannend. Super, hey, wir sind fast durch. Eine Frage noch, bevor wir sozusagen zum Ende kommen, schon langsam. Was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst?
Ich habe ja zwei kleine Kinder und die fangen mit dem Vereinsthema langsam an, also Handball, Fußball. Und man sieht halt immer wieder, Verein lebt von Ehrenamt. Und ich bin extrem froh, dass es bei uns so viele im Ehrenamt gibt, dass meine Kinder die Chance haben, Sportarten auszuüben und dann auch eben Beschäftigung zu haben außerhalb dem Thema Fernsehen, Handys und so weiter. Und ich glaube, das würde ich sehr, sehr gerne zurückgeben und mich dort mehr engagieren. Auch mein Mann ist sehr im Vereinsleben engagiert. Und der Zusammenhalt im Verein ist ähnlich wie in einem Unternehmen. Ja, ist immens, wie das auch dort Hand in Hand geht, auch wenn das meist dann man nicht unbedingt die ganzen Gesetze kennt in so einem Verein. Aber das ist was ich extrem wichtig finde. Und meinen Kindern die Welt zeigen. Sehr, sehr großes, sehr wichtiges Thema, weil ich denke, man lernt da erst wirklich zu schätzen, wie gut es einem eigentlich geht. Ich habe auch während dem Studium ein Auslandssemester auf Bali gemacht. Sagt dann jeder Strand, Party. Aber es war dann doch wirklich ganz streng mit Fingerabdruck, musste man da sein, sonst durfte man die Prüfung nicht mitschreiben. Und was man da dann auch für Kulturen kennenlernt und wie die Menschen zueinander sind und die unterschiedlichen Religionen. Und in der Uni gab es halt nur Plumpsklo und so. Ja, das ist halt komplett anders zu uns. Ja. Und da wirklich den Blick zu öffnen, auch meinen Kindern, finde ich extrem wichtig. Okay. Ja. Und vielleicht auch mit meinem Mann ein oder zwei mehr Golfrunden absolvieren, wie wir das jetzt aktuell schaffen, ja.
Okay, sehr cool. Was wärst du dann im Verein? Wärst du dann so, für welche Sportart oder für wärst du so, was würdest du machen im Verein?
Ich glaube wahrscheinlich auch wirklich eher die Organisation außenrum.
Also nicht Trainerin oder so?
Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich habe früher Basketball gespielt, war da mal Schiedsrichter.
Beste Sportart.
Fand es immer, ja, finde ich auch, fand es immer toll, so als auch da als Frau die älteren Männer zu pfeifen. Eigentlich hat sich ja da dann schon abgezeichnet.
Ja, genau.
nee, also kann ich mir auch vorstellen, klar, dann hätte ich ja auch Zeit, mich weiterzubilden. Also ja, absolut, cool. Ja.
Okay, spannend. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir, dass du das offen mit uns alles geteilt hast. Und wenn man mit dir in Austausch gehen will, denke ich mal, verlinken wir mal LinkedIn unten. Und man kann mich auch immer gerne nach einem Intro fragen. Wenn das was Seriöses ist, dann mache ich das auch gern.
Super, vielen, vielen Dank. Hat echt richtig Spaß gemacht.
Super, ja, freut mich. Wer jetzt noch dabei ist, auf jeden Fall die Episode mit jemandem teilen, der sie auch hören sollte. Ich freue mich natürlich immer über direktes Feedback zum Kanal und zu den jeweiligen Episoden. Ihr könnt Kommentare hinterlassen oder den ganzen Kanal einfach abonnieren und bewerten. Da freue ich mich natürlich. Ich freue mich auch immer über Kritik und versuche das einfließen zu lassen. Die regelmäßig zuhören, die wissen auch, dass ich einige Fragen und auch das Format natürlich immer nach euren Wünschen umbaue. Das Thema ist nur möglich, weil ich auch noch einer anderen Profession nachgehe. Das heißt, wenn ihr gerade Themen bei euch im Unternehmen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, das können zum Beispiel M&A-Projekte sein, Post-Merger-Integration, Organisationsumbau, Systemeinführungen, also alles, was eigentlich keine permanente Rolle im Unternehmen abbildet, sondern eben zeitlich begrenzt abgearbeitet werden kann. Da könnt ihr gerne mal auf mich zukommen. Ich kann dann mit euch einfach mal ein Gespräch führen und vielleicht finden wir jemanden im Unternehmen bei euch oder tatsächlich auch im Netzwerk, der das machen kann. Alternativ haben wir einen sehr guten Talentpool, der ist mittlerweile schon 20 Jahre in der Pflege, sind also sehr gute Leute dabei. Da gibt es auch immer eine Lösung. Sophie, wir sehen uns dann beim Gespräch Nummer 2 oder bei einem unserer Alumni-Dinner.
Super, freue mich. Danke dir.